SWR 2 Forum.
Heute zum Thema vom Makel des Milieus, wie die soziale Herkunft unser Leben prägt. Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. Vom Arbeiterkind zum Uniprofessor, aus der Unterschicht ins Top-Management. Erfolgsgeschichten wie diese sind in Deutschland selten. Welchen Schulabschluss man macht, welchen Beruf man ergreift, das ist immer noch stark abhängig von der sozialen Herkunft. Doch der Makel des Milieus lässt auch die nicht los, die es nach oben schaffen, denen der Sprung in eine andere soziale Schicht gelingt. Bildungsaufsteiger berichten vom Fremden im neuen Umfeld und von der Scham, offen über die Verhältnisse zu sprechen, aus denen man stammt. Wie prägend ist die soziale Herkunft für unser Leben? Bleiben wir immer nur, wer wir ohnehin schon sind? Und wie findet man den richtigen Umgang mit dem eingebildeten oder dem tatsächlichen Makel des eigenen Milieus? Diesen Fragen geht auch die Berliner Autorin Daniela Dröscher nach, allerdings auf sehr persönliche Art und Weise. Sie haben ein Buch geschrieben, Frau Dröscher, mit dem Titel »Zeige deine Klasse«. Über den Klassenbegriff, über den reden wir später auch noch, aber zunächst einmal beschreiben Sie in dem Buch ja die Geschichte Ihrer Familie, wie Sie in einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz aufgewachsen sind und wie Sie auch immer wieder mit der eigenen Herkunft gehadert haben. Meine Jugend hindurch lebte ich in der Gefangenschaft dieser drei Ds, dicke Mutter, Dorf, Dialekt. Was war denn für Sie so schlimm an diesem dörflichen Dreiklang?
Was heißt so schlimm? Erst einmal war es kompliziert. Also ich erzähle ja keine Leidensgeschichte oder auch eben keine klassische Aufsteigergeschichte. Ich versuche ja genau diese Anpassungsmechanismen zu hinterfragen. So, also ich habe mich sehr viel herumgeschlagen mit Vorstellungen von Normalität, also von Körpernormen, von Bildung, was soll es bedeuten? Wie ist man angezogen beispielsweise als Mensch, der in die Angestelltenwelt emporgestiegen ist? Und es ging mir darum, mich selbst, meine Familie zum Gegenstand zu machen. Das ist eher untypisch für das Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, das Private so nach außen zu tragen. Und es ging mir wirklich darum, so unbewusste Überzeugungen mir klarzumachen und die mir zu verdeutlichen.
Was war das für ein Milieu?
Ein Milieu, ich glaube, soziologisch würde man sagen, es ist ein kleinbürgerliches Milieu. Meine Mutter stammt aus einem Bergmann-Milieu, es war eine schlesien-deutsche Aussiedlerfamilie. Mein Vater kam von einem kleinen Bauernhof, das waren rheinland-pfälzische Kleinbauern. Also das heißt, wir sind in der Provinz der westdeutschen 80er Jahre und meine Eltern waren Angestellte. Ne? Also mein Vater ist technischer Zeichner, Maschinentechniker, meine Mutter war Fremdsprachenkorrespondentin.
Jetzt war vielleicht alles gar nicht so schlimm, wie Sie gerade meinten, aber das beherrschende Gefühl, von dem Sie im Buch ja schreiben, ist die Scham. Wofür haben Sie sich denn dann geschämt?
Man kann mein Leben wirklich in zwei Hälften teilen. Bis zu meinem 16. Lebensjahr habe ich sehr konsequent die Scham nach unten gelernt. So, also mir war klar, mir wurde erzählt, du lebst ein sehr privilegiertes Leben. Uns geht es sehr, sehr gut im Vergleich zu anderen. Das liegt im System, dass es uns auch nur so gut gehen kann, weil es anderen nicht so gut geht. Und dann hat sich durch den Wechsel an die Universität so ein seltsames Geflecht von Irritationen ausgeprägt, sodass mir aufgefallen ist, so, okay, für meine Eltern war das noch ganz weit weg, die Vorstellung zu studieren. Sie haben nicht studiert, sie waren nie an einer Universität. Ich bin die Erste in meiner Familie, die studiert. So. Und da wir in einer Gesellschaft leben, in der die Hierarchien und die Vergleiche eine Tagesordnung sind, habe ich irgendwann angefangen abzugleichen.
Was dann passiert ist, darüber sprechen wir sicher auch noch. Lassen Sie mich den zweiten Gast in die Runde holen, Professor Klaus Hurrellmann, Bildungsforscher an der Hertie School of Governance in Berlin. Auch Ihr Leben, Herr Hurrellmann, könnte man ja als Biografie eines Bildungsaufsteigers bezeichnen. Sie sind in gewisser Weise nur auf Druck der Grundschullehrerin und vielleicht auch gegen den Willen der Eltern aufs Gymnasium gegangen, haben dann den sozialen Aufstieg gemacht vom Arbeiterkind zum Uniprofessor. Haben Sie sich ähnlich wie Frau Dröscher dafür geschämt?
Nein, das Gefühl Scham kenne ich nicht. Aber das Gefühl, ein Aufsteiger zu sein, der nicht weiß, welche Spielregeln gerade gelten und der immer wieder gucken muss, wie ist es denn jetzt hier auf der Ebene, wo du dich gerade befindest, das kenne ich schon. Und das ging in der Tat bei mir los, indem ich dann mit Mühe nach zweiwöchigem harten Probeunterricht eben auf Empfehlung der Lehrerin und übrigens auch des Schulleiters auf ein Gymnasium gekommen war in der nächsten Stadt, 6 Kilometer entfernt. Wir mussten da mal mit dem Fahrrad mühselig hinradeln. Da dass dieses Gymnasium einfach eine Institution war, in der ich merkte, hier bist du falsch. Da waren wirklich dann die Arztkinder und die Apothekensöhne und die Töchter von der kleinen Mittelschicht und Oberschicht, die diese Stadt hatte, eine 25.000 Einwohnerstadt. Und ich kam aus einem kleinen Trabantendorf um diese Ministadt herum. Und ich fühlte mich fremd. Und das hat dann schnell auch dazu geführt, dass ich in dieser Schule zwar mich bemühte um gute Leistungen, aber nicht in die sozialen Zusammenhänge hineinkam, also mich als Außenseiter fühlte. Nie geschämt habe, aber immer das Gefühl hatte, du gehörst nicht ganz dazu. Das kenne ich auch.
Fällt Ihnen da eine Situation ein?
Nun, das geht ja wie immer auf dem Schulhof los, dass man nicht weiß, wo man sich hinstellt und zu welcher Gruppe man gehört. Und wie gesagt, nun war bei mir, ich habe eine sehr ehrgeizige Mutter gehabt, die hat auch schnell geschaltet und eben dafür gesorgt, dass dieser Plan dann tatsächlich aufging, trotz Schulgeld, was man damals noch zahlen musste. Ich bin Jahrgang 44, also wir sind jetzt im Jahre 1950. Da kostete das noch sehr, sehr satte 60 Mark Schulgeld auf dem Gymnasium zu sein. Das musste also alles arrangiert werden und zusammengebracht werden. Und naja, es war richtige Arbeit, die ich da zu leisten hatte.
Dann begrüße ich als drittes noch den Journalisten Rainer Hank in unserer Runde. Er arbeitet als Publizist und Kolumnist in Frankfurt. Aufgewachsen ist er im zerbombten Stuttgart der Nachkriegsjahre. Der Vater Hausmeister, die Mutter Hausfrau. Sie waren, Herr Hank, ebenfalls der Erste in Ihrer Familie, der studiert hat. Und Sie hatten sich vorher auf Anraten Ihrer Klassenlehrerin sogar das Schwäbische abtrainiert. Wollte und musste der junge Rainer Hank seine Herkunft verleugnen, um Karriere machen zu können?
Er musste sie nicht verleugnen, aber die Entfremdung, von der jetzt gerade schon die Rede war, die kenne ich auch. Eben, ich würde vielleicht noch stärker, aber das ist eine Ansichtssache, den Begriff Entfremdung gebrauchen als den der Scham. Aber das sind fließende Übergänge und der Dialekt spielt dafür eine ganz große Rolle. Das hatten Sie schon gesagt und das wird im Buch von Frau Dröscher auch sehr schön beschrieben. Der Dialekt ist einerseits etwas, was das Gefühl der Heimat und der Nähe herstellt, aber es ist zugleich ist der Dialekt eine Barriere, eine Sperre auf dem Weg des Aufstiegs. Und das hat eben die Klassenlehrerin, es war vielleicht in der Mittelstufe, ganz in ihrer Deutlichkeit, die selber auch Schwäbisch sprach, ganz deutlich gesagt, Hank, wenn du dir dein Honoration, Schwäbisch Honoration, war sozusagen Ironie nicht abgewöhnst, dann wird nie etwas aus dir. Also sie hat wirklich auf diese Weise den Aufstieg formuliert und die Aufstiegsverweigerung oder die Aufstiegsverhinderung auch formuliert.
Und Sie haben sich später als Wirtschaftsjournalist ja auch unter anderem mit Topmanagern getroffen, sich vermutlich in sehr gehobenen Kreisen auch bewegt. Haben Sie sich da dann entsprechend fremd gefühlt?
Das kommt darauf an. Also bei den Top-Managern merkt man doch sehr und das erleichtert es dann wieder, wie viel Bluff auch bei denen häufig dabei ist. Also der Aufstieg selber braucht eine gehörige Portion Bluff, so zu tun, als könnte man das, was man eigentlich nicht kann und was man nur durch Trial and Error lernt. Und wenn man dann aber merkt, dass die das selber auch nicht anders machen oder dass sie sogar häufig ihren gesamten Hofstaat an Assistenten und sonstigen persönlichen Hilfskräften dazu gebrauchen, um sich selber zu stabilisieren, dann hat es das doch einfacher gemacht. Zumal natürlich gerade unter den Topmanagern auch sehr viele ehrgeizige Aufsteiger dabei sind, die quasi von der Struktur her jedenfalls eine ähnliche Geschichte, eine ähnliche Biografie haben wie ich selbst.
Also bei den Topmanagern haben Sie sich ja fast wieder heimisch gefühlt, wenn man es so rumdrehen kann. Wo stellten sich denn dann die Gefühle der Entfremdung ein, wie
Sie
jetzt beispielsweise auch Herr Hochmann geschildert hat?
Die sind viel stärker im Bildungsbürgertum da. Also im Bildungsbürgertum, was natürlich nicht nur jetzt die reine formale Bildung ist oder dass die Mutter schon, was bei mir eben nicht der Fall war, beim Abwasch dem Fünfjährigen irgendwelche Goethe-Zitate gesagt hat. Man hat es also sozusagen von den frühen Jahren an in Fleisch und Blut, sondern die Entfremdung stellt sich eben auch ein bei dem, was man vielleicht kulturelles Kapital nennen könnte oder was mit von dem berühmten Bourdieu die feinen Unterschiede sind. Also eben früh schon mit zu bekommen, dass man, wenn rechts vier Messer und links vier Gabeln liegen, am besten von außen nach innen isst und nicht einfach die nächstliegende Gabel und das nächstliegende Messer in die Hand gibt. Solche Selbstverständlichkeiten der kulturellen, zivilisatorischen Benehmens. Das ist, glaube ich, das Allerschwerste, was bis hin geht, auch in Smalltalk. Der Bildungsaufsteiger, der meint es immer ernst, der will immer ständig über Themen diskutieren. Dass es aber Formen gibt bei irgendeinem Apero, wo es gar nicht darum geht, jetzt über die Wahrheit zu sprechen, sondern nur witzig zu sein, frech zu sein, ironisch zu sein, das sind alles Dinge, die viel, viel länger brauchen, wenn man als, in Anführungszeichen, noch einmal Aufsteiger in eine andere Welt hineinwächst.
Ich finde es interessant. Ich habe tatsächlich lange nicht verstanden, dass das in meinem Milieu, also in dem kulturellen Milieu, in dem ich mich bewege, also Literaturbetrieb oder früher Universität, dass der Smalltalk überhaupt erwünscht war oder dass er an vielen Stellen Standard war. Das musste ich wirklich erst lernen und ich habe immer eine gewisse Weigerung dagegen behalten, muss ich sagen, weil er hat immer noch etwas von Oberfläche oder von, also es kommt darauf an, wie man Smalltalk auffasst, ne, oder wie man es für sich interpretiert. Dazu gehört auch die Frage nach dem Kulturbegriff. Also was verstehe ich denn überhaupt unter Kultur? So, oder welche Ein- und Ausschlüsse produziert der Kulturbegriff, den ich habe? Also an dem habe ich mich lange abgearbeitet, ohne überhaupt zu verstehen, woran ich mich abarbeite. Das bedeutet ganz konkret, welche ästhetischen Formen mag ich selbst? In welchen Formen schreibe ich und spreche ich? Ich liebe Formen, die oben und unten verbinden, die sozusagen das Elitäre und das, naja, sozusagen niedere oder auch nur popkulturelle, wie auch immer. Also ich mag diese Mischformen, die irgendwie eine Anziehung oder eine Durchlässigkeit für verschiedenste Menschen haben. So, das war mir aber zum Beispiel wirklich ganz lange überhaupt nicht klar, dass die Oberfläche ein Wert sein kann. Und dass man nicht weiß, welches Besteck gerade gefragt ist sozusagen. Ich muss sagen, ich finde das wahnsinnig sympathisch. Mindestens so sympathisch wie den Dialekt. So, ich finde all diese Dinge, die auch etwas erzählen dürfen, die den Körper undiszipliniert sein lassen, die nicht genormt sind, das ist okay, oder?
Das schon war, aber das falsch machen können und das sich erlauben, es falsch zu machen, ist natürlich die höchste Form der Souveränität. In dem Moment, wo sie es noch nicht können, ist es tatsächlich mit. Ich erinnere mich, dass ich als Jugendlicher oder Kind sehr oft rot geworden bin und in solchen Phasen bin ich definitiv rot geworden, wenn ich plötzlich sehe, die anderen nehmen selbstverständlich das äußere Messer und dann die äußere Gabel in die Hand und ich stocher da so irgendwie rum und experimentiere.
Finde ich ein schönes Beispiel. Da muss ich auch eine Anekdote von mir erzählen. Die beiden Stichworte Esskultur und Smalltalk treffen es auf den Kern. Esskultur. Mein Vater war lange arbeitslos. Nachkriegszeit, das war schwer. Der hatte seine Schulbildung abbrechen müssen, weil er eingezogen wurde zum Militär und konnte nur noch Seemann werden. Da reichte seine Basisausbildung. Aber er bekam lange Zeit keine Position. Und dann hatte er ein Angebot, nachdem er seine Ausbildung so einigermaßen abgeschlossen hatte, ich glaube als Steuermann, Matrose, Steuermann, und wurde eingeladen in Bremerhaven auf ein Schiff zu einem Vorstellungsgespräch. Aber die waren damals schon so weit, er sollte seine Familie mitbringen, Frau und mich als großes Kind, zu einem Essen. Und dann hat mir meine Mutter am Abend vorher in einem Schnellkurs beigebracht, mit Messer und Gabel zu essen. Ich war vielleicht da 5 Jahre alt und konnte das nicht. Und habe gelernt und gelernt. Und dann kam dieser kritische Moment. Und dann war genau natürlich das passiert, was nicht passieren durfte. Ich habe das falsch gemacht, merkte das auch. Meine Mutter wollte mich korrigieren in diesem Vorstellungsraum, da, in dem wir da saßen. Das war die kleine Offiziersabteilung von dem Schiff. Und mein Vater hat anschließend die Stelle nicht bekommen und hat natürlich auch geschimpft über mein schlechtes Benehmen, was er selbst aber auch so nur so haarscharf beherrschte, was ich nicht brachte. Also ja, das sind die Dinge, wenn man die nicht souverän beherrscht, und das kann man als Aufsteiger nicht, sondern muss immer genau gucken, was ist gerade los, kann man sich diesen Spielraum nicht leisten. Deswegen fand ich das ein sehr schönes Bild auch mit dem Smalltalk. Aufsteiger nehmen immer alles ernst. Die Formulierung finde ich sehr, sehr gut. Die trifft ist auf den Kern, weil ich als Aufsteiger ja immer schauen muss, so, welche Regeln gelten hier und wie muss ich mich einbringen, wie schaffe ich es, mich nicht zu blamieren und nicht negativ aufzufallen. Und deswegen ist man eigentlich immer im Ernstmodus, das heiter zu betrachten, darüber zu stehen, ja, das ist die Kunst der anderen. die mit dem kulturellen Kapital und auch mit dem nötigen persönlichen Selbstverständnis ausgestattet sind. Das können wir Aufsteiger nicht so bieten.
Und als Smalltalk ist vielleicht insofern auch ein ganz gutes Stichwort. Herr Hurelmann, ich habe jetzt schon so ein bisschen gemeint herauszuhören, dass abseits des Esstisches auch die Aspekte Sprache und auch Bildungsbürgertum vielleicht so Grenzen eines Milieus markieren. Das sind zwei Bereiche, die sehr schnell zumindest zur Universität führen, in der Sie ja heute ein- und ausgehen. Gibt es da Dinge in Ihrem akademischen Umfeld, wo Sie vielleicht auch heute noch denken, da gehöre ich irgendwie nicht dazu?
Nein, das hat sich im Laufe der Jahre dann wirklich verlaufen, sodass ich nicht mehr auf solche Situationen stoße. Im Gegenteil, ich bin dann sogar jemand gewesen, der es genossen hat, zum Beispiel in einer Umorganisation der Universität, das ist die Universität Bielefeld gewesen, es wurden neue Fachbereiche geschnitten, weil die pädagogischen Hochschulen integriert wurden, es musste alles neu organisiert werden. Und habe ich mich freiwillig gemeldet, das als Dekan, als Aufbaudekan zu machen und habe Akzente gesetzt. Also das war meine Befreiung. Jetzt konnte ich die Spielregeln selbst bestimmen, weil es nämlich keine gab. Und hatte das aber gelernt, wie wichtig Spielregeln sind. Also ich konnte sozusagen aus meiner Aufsteigererfahrung jetzt einmal einen Profit schlagen und setzte von mir aus Strukturen, Umgangsformen, Stil, dass sich die Kollegen untereinander in einer bestimmten Weise ansprechen, dass man sich in einer bestimmten Weise begegnet, später dann, dass man sich kollegial mit dem Vornamen anspricht. Alle solche Dinge konnte ich machen und von mir aus setzen. Und ich glaube, das ist ein Privileg, was man hat, wenn man das mit der Glaubwürdigkeit und sozusagen der Zurückhaltung und Bescheidenheit eines Aufsteigers macht, der, wo alle spüren, dass das erarbeitet ist, dass das ernst gemeint ist und dass das dem gegenseitigen Verständnis dienen soll.
Also der Aufsteiger, der souverän handeln und gestalten kann, der ist angekommen.
Genau.
Ich finde das einen wahnsinnig interessanten Punkt, also sich selbst als handlungsfähig und gestaltend erleben zu können, eben auch mit einer, ja, mit Souveränität, die aber sozusagen nicht die Gesetze der Anpassung sozusagen reproduziert, sondern wirklich, wie Sie eben sagten, eigene Werte, eigene Akzente setzt und sich selbst dann auch an der Stelle, es fühlt sich dann nicht nach Klassenverrat an. Klassenverrat ist so ein hartes Wort, ich mag das eigentlich nicht, aber es ist mir gerade eingefallen, weil ich dachte, ich habe für mich immer das Gefühl, ich als Aufsteigerin, ich kann nicht umhin, bestimmte Dinge, die ich erlebt, gesehen, gelernt, erfahren habe, die kann ich nicht verleugnen. Also wenn ich die verleugne, komme ich irgendwie in einen Loyalitätskonflikt oder in einen Konflikt mit mir selbst. So, das hat ganz viel zu tun mit der Frage von Hierarchien, dass man versucht, unhierarchischer die Dinge zu organisieren. Das ist zum Beispiel, finde ich, ein großer Wert. Und seine Privilegien zu nutzen, die Privilegien, die man sich erarbeitet hat, so, oder mit denen man auch geboren wurde teilweise. Ich finde, darum geht es. Also Scham ist ja auch in meinem Buch, so wie ich das erzähle, es ist ja eigentlich nur ein Zwischenschritt. So, es ist eine Reflexionsstufe, die es zu überwinden gilt. So, und nach der Scham kam für mich sozusagen das ganz klare Bewusstsein meiner Handlungsmöglichkeiten. Und,
aber das führt, Frau Drescher, möglicherweise auch auf einen interessanten Weg. Herr Hank, ich habe mich auch gefragt, stellt sich beim Bildungsaufsteiger irgendwann der Moment ein, wo man merkt, Sie haben jetzt auch schon von der Entfremdung gesprochen, ich entfremde mich auch vom eigenen Elternhaus, von den eigenen Freunden. Ist der Preis des Aufsteigers diese Entfremdung vom eigenen Milieu?
Das muss man eindeutig so sagen. Und die Entfremdung, wir haben es ja schon angedeutet, die zeigt sich am meisten in der Sprache. Aber die zeigt sich natürlich auch in den Lebensformen, welche Freunde man hat, wie man ausgeht. All das ist ab einem bestimmten Punkt nicht mehr vermittelbar oder nur noch schwer vermittelbar. Und das bedeutet eine Form, man soll es jetzt nicht überdramatisieren, aber eine Form von Leiden. Wenn man jetzt die Begriffe anschaut, über die wir hier geredet haben, dann haben wir über Scham geredet, dann haben wir über Entfremdung geredet und dann ist ein weiterer Begriff, den die Frau Dröscher jetzt gerade schon ins Spiel gebracht hat, ist die Loyalität. Ich finde, Loyalität ist ein außerordentlich gefährlicher Begriff, weil er so außerordentlich positiv besetzt ist. Loyal zu sein gilt als sehr positiv. Aber indem Sie sich entfernen von Ihrer Herkunftsfamilie und merken, es wird schwieriger, von Erfahrungen zu erzählen, die die anderen auch verstehen, gibt es das Gefühl, illoyal zu sein. Und weil Loyalität so positiv besetzt ist, gibt es auch ein Leiden unter der Illoyalität. Aus dieser spätmarxistischen Sprache kann man es als Klassenverrat, das ist ja noch stärker, der Verräter ist die Höchstform der Illoyalität. Und damit muss man erstmal fertig werden. Und es ist nicht ganz so einfach, das zu kompensieren, indem man für sich sagt, ja, aber dafür bin ich in einer neuen Welt, ich habe andere Freiheiten, ich habe ein höheres Einkommen. Also Dinge sind natürlich auf der anderen Seite der Waage, aber sie entsprechen sich nicht in einem Gleichgewicht. Das ist das, was ich sagen würde, was ich selber erlebt habe, aber was eine lebenslange Balance erfordert.
Herr Hurelmann, der Weg zurück ist der zu. Wenn man Herrn Hank so zuhört, dann klang es jetzt gerade noch so ein bisschen nach einer schwierigen Balance, die da gewahrt werden muss. Wie durchlässig sind die Milieus oder ist es eine Einbahnstraße? Einmal nach oben aufgestiegen, nach unten geht es nicht mehr?
Ja, es ist eine ernste Frage auch. Ich kann zunächst auch von mir persönlich bestätigen, das Verhältnis zu meinen Eltern wurde sehr distanziert, dadurch, dass ich jetzt entschieden hatte, ein Studium aufzunehmen, das dann auch noch ein sozialwissenschaftliches Studium in einem damals völlig neuen Hauptfach Soziologie. Da konnten die sich nun überhaupt gar nichts mehr drunter vorstellen. Sie kannten klassische Studienberufe wie Jura oder Medizin oder auch Naturwissenschaften, aber nicht so etwas. Das heißt, da setzte schon bei Ihnen das Gefühl ein, der Junge ist weg von uns, der ist in einer anderen Welt. Wir haben nur noch ganz wenig Kontakt gehabt. Meine Eltern hatten zum Beispiel auch kein Verständnis dafür, dass ein Studium Geld kostet. Ich war zu stolz, um sie darum zu bitten, mich finanziell zu unterstützen, habe das aus eigenen Ressourcen versucht. Ja, man sieht hier wieder dran, das macht auch selbstständig, das macht erfinderisch, das führt dazu, dass man neue Wege suchen muss. Und ich muss sagen, diese Distanz zu meinen Eltern und umgekehrt, die Verbindung bestand eigentlich nur darin, dass ich alle 6 Wochen einmal ein Paket mit dreckiger Wäsche schickte.
Und das vielleicht kam, hat das auch ein bisschen zur Entfremdung
beigetragen. Ja, das kann sein. Das ist, wenn ich so zurückblicke, ganz eigenartig, aber vielleicht auch gut erklärbar. Die hörte eigentlich dann erst auf, als ich promoviert hatte und eine ganz tolle Stelle als wissenschaftlicher Assistent bekam. Da merkten sie, oh, nach klassischen Kategorien geurteilt, ist der jetzt ja erfolgreich. Der hat jetzt einen interessanten Beruf und hat auch ein solides Einkommen und hat sogar eine unbefristete Stelle. Und dann hat er noch so einen komischen Titel, den man eigentlich nicht einordnen konnte, aber wo man ahnte, dass der eine Voraussetzung für den Beruf war. Dann war wieder ein Kontakt da. Aber in der ganzen Ausbildungsstrecke kann ich das bestätigen. War eine große Distanz mit Sprachunterschieden und Verständigungsproblemen in der Begrifflichkeit. Und natürlich war ich denen schrecklich akademisch. Und dann damals auch noch diese soziologistische blöde Sprache, die ich auch nicht ganz vermeiden konnte. Ja, das sind schon Strecken, die man dann durchhalten muss.
Und, aber es bleibt doch formal am Status orientiert, Herr Hurelmann. Also Sie haben eine Stelle, Sie haben einen Titel, genau. Aber Sie konnten doch vermutlich und wollten auch gar nicht den Eltern erzählen, worüber Sie dann Seminare und Papers geschrieben
haben. Nein, das war in der Tat äußerst schwierig, genau, das so zu erklären, dass es für Sie eine Bedeutung und eine Relevanz hatte. Ja, stimmt.
Und Frau Drescher, bei Ihnen ist die dicke Mutter einer der Hauptgründe für die erste Scham? Und heute? Da hat diese Form der Entfremdung, soweit ich weiß, nicht stattgefunden.
Nicht in der Schärfe, aber natürlich im Hinblick auf Sprache, Lebensform, Wertvorstellung. Also welche Rolle spielt Sicherheit, welche Rolle spielt Freiheit, künstlerische Freiheit. Natürlich war und ist es kompliziert. Ich habe das Gefühl, es ist ein unablässiges Übersetzen, in dem wir uns miteinander befinden. Also Sie sich und ich mich. Und ich habe versucht, dieses Buch in Solidarität mit meinen Eltern zu schreiben, oder auch in dem Versuch, sie zu verstehen aus ihrer jeweiligen historischen Perspektive und nachzuverzeichnen erst einmal, welche Werte da überhaupt kollidieren. Bei aller Liebe, ne? Und bei aller Aufmerksamkeit und also bin ja sehr behütet aufgewachsen. Ich war ein geliebtes Kind und hatte das berühmte alles. Ne? So versuche ich das ja zu erzählen. Und das hilft aber nicht so, weil wir sozusagen, diese kleinste soziale Einheit Familie bewegt sich in einem großen gesellschaftlichen Rahmen durch uns hindurch, also durch meine Familie hindurch verlaufen Risse, die sozusagen einfach auch gesamtgesellschaftlich entzifferbar sind. Und diese kleine Nussschale, ja, war ein sehr, sehr begrenztes, aber dadurch auch sehr überschaubares Feld, mir das anzuschauen.
Lassen Sie das sieht doch man, dann, was man für ja. so einen Aufwand betreiben muss, Frau Dröscher, weil Sie gerade ganz schön beschrieben haben, dass auch so ein Buch zu schreiben, wie Sie es geschrieben haben, eine Art von, naja, ich würde jetzt frech sagen, Wiedergutmachung oder zumindest weniger frech, wieder Annäherung an die Herkunftsfamilie, indem es ja der Versuch ist, quasi das ganze Leben unter Einbeziehung derer, von denen man sich entfremdet hat, in einen Sinnzusammenhang und in einen Erzählzusammenhang zu bringen, inklusive, was ich finde, was bei Ihnen sehr schön ist, der gesamten Theorie, die Sie sich so im Lauf des Lebens angeeignet haben.
Das ist eine wahnsinnig interessante Interpretation, die ist mir noch nie begegnet. Also das Buch als sozusagen als Reparationspflicht oder Wiedergutmachung, wie auch immer.
Vielleicht liege ich so. Auch ganz falsch.
Nein, es ist wirklich interessant, weil ich natürlich, also welches Kind, das von seinen Eltern geliebt wird oder welches Kind, das seine Eltern liebt, würde nicht daran leiden, in irgendeiner Form diese Fremde oder Fremdheit oder auch
also ich kann darauf,
spüren,
weil Sie von Solidarität geredet haben und ein Beispiel aus einer anderen Erzählung, die Autobiografie von Ulla Hahn, auch, wir machen hier keine Literatursendung, aber sehr, sehr zu empfehlen, ähnliche Geschichte, kommt aus einer Arbeiterfamilie, wird dann in den 60er Jahren irrsinnig links, also eine ganz stramme und auch irgendwie unsympathische Kommunistin, aber sie hat es eindeutig, und das wird in der Erzählung auch so gesagt, sie hat eindeutig das Gefühl, sie kann sich nur an den Vater so annähern, indem sie jetzt zur Kommunistin wird und sich an der Stelle wieder solidarisch mit der ganzen Klasse des Vaters verhält. Es kommt einem aus heutiger Sicht ziemlich absurd vor, aber es wird sehr glaubwürdig erzählt in Ihrem Buch.
Vom Makel des Milieus, wie die soziale Herkunft unser Leben prägt, darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit dem Journalisten Rainer Hank, mit der Berliner Schriftstellerin Daniela Dröscher und mit dem Berliner Bildungsforscher Klaus Hurelmann. Herr Hurelmann, 90% der Deutschen wollen laut dem Allensbacher Institut in einem Land leben, in dem Kinder die gleichen Chancen haben, unabhängig vom Elternhaus, von der Kita bis zur Uni. Wie weit klaffen Wunsch und Wirklichkeit Ihrer Ansicht nach denn auseinander?
Ja, sie klaffen. Das ist ganz klar. Nun muss man sehen, wir haben von unseren Geschichten gesprochen. Ich habe gesagt, dass ich 1950 auf eine weiterführende Schule gekommen bin. Das waren damals, glaube ich, ungefähr 7% eines Jahrganges. Heute sind auf Gymnasien oder Schulen, die eine gymnasiale Oberstufe führen, bestimmt 55% oder sogar 60%. Und die letzten Zahlen zeigen, dass deutlich über 50% Abitur oder Fachabitur machen. Das heißt also, im Laufe dieser Jahrzehnte haben wir eine wirkliche Veränderung der Bildungslandschaft erlebt. Die Abiturprüfung mag nicht mehr inhaltlich dieselbe sein wie 1960 oder dergleichen, das ist keine Frage. Aber es ist der höchste formale Bildungsabschluss, den wir vergeben können und den erreicht heute die Mehrheit der jungen Leute. Und dadurch haben sich im Grunde die Maßstäbe sehr stark verschoben. Es muss sich fast heute jeder rechtfertigen, der nicht das Abitur schafft. Das ist eine neue historische Konstellation. Und man gerät als junger Mann, als junge Frau sogar in eine ganz schwierige Situation, wenn man keinen Schulabschluss schafft. Das sind ungefähr immer noch 6% eines Jahrgangs. Wenn man keinen Ausbildungsabschluss schafft, das sind nochmal zusätzlich ungefähr 7-8%. Wir sind also schnell bei 15% der jungen Leute. Die betrachten wir heute als Versager. Die haben keinen formalen Abschluss geschafft. Wenn wir alle Zahlen noch hinzunehmen, die sonstige Schicksalsschläge enthalten, dann ist das dieses eine Fünftel der Generation, was wir in Studien immer wieder belegen können, was in Gefahr ist, überhaupt keine Teilhabe an der sehr bildungsaffinen Mehrheitsgesellschaft heute zu haben und abzudriften, abgehängt zu sein auch von den normalen gesellschaftlichen Aktivitäten und Teilhabeprozessen. Also so gesehen haben wir eine neue Form von Spaltung. Wir haben die Dreiviertelgesellschaft und ein Viertel ist in Gefahr, in einer prekären, abgehängten sozialen Situation zu sein. Was ist schwieriger, das in den 1950er Jahren gar nicht dazu zu gehören oder heute gar nicht dazu zu gehören? Das ist eine interessante Frage. Und ich könnte mir vorstellen, dass es heute eine stärkere Belastung ist als früher. weil es so sichtbar ist, weil es erkennbar ist, dass man zu einer scheinbar einer Minderheit, 20% ist viel, aber es ist eine Minderheit gehört, die das nicht geschafft haben, was anscheinend die Mehrheit geschafft hat.
Da höre ich auch ein bisschen heraus, dass die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit, die Frage nach der Durchlässigkeit der sozialen Schichten eine Bildungsfrage ist vor allem.
Ja, das kann man wohl sagen. Wer heute keinen guten Schulabschluss und keinen guten Ausbildungsabschluss hat, hat es wahrscheinlich schwerer als noch vor 30, 40 Jahren, eine gute gesellschaftliche und berufliche Karriere zu machen.
Das heißt, der junge Rainer Hank von damals hätte heute nicht mehr die gleichen Chancen auf so einen Bildungsaufstieg, Herr Hank. Wie schätzen Sie das ein?
Das wird immer wieder gesagt, aber so richtig bewiesen habe ich es noch nicht gesehen. Von den Angebotsbedingungen her, also wo man überall gebildet werden kann. In jeder Kleinstadt gibt es mittlerweile eine Fachhochschule und es gibt eine Universität. All das, was ja auch wirklich der große Erfolg der Bildungsexpansion seit den 60er, 70er Jahren ist, sind die Bedingungen doch ganz eindeutig viel besser geworden. Die Tatsache, dass es trotzdem, und da würde ich Herrn Hurlmann zustimmen und fast noch ein bisschen es verstärken, dass trotzdem es eben so ist, dass von 100 Akademiker-Eltern 74 Kinder auch wiederum Akademiker werden, werden von 100 Nicht-Akademikern nur 21 Akademiker werden, dass also es fast schicksalhaft so ist, innerhalb einer Kohorte, dass aus Akademikern wieder Akademikern rekrutiert werden und aus Nicht-Akademikern eher weniger Akademiker. Das finde ich schon das Problem, aber es liegt, glaube ich, nicht, sonst hätten wir ja nicht die erste halbe Stunde unseres Gesprächs über Scham, Entfremdung und Loyalität diskutiert. Es liegt weniger an den Angeboten. Es liegt auch nicht am Geld. Es ist unendlich viel Geld in die Bildung. Es wird immer gesagt, noch mehr Geld. Das ist nie falsch, wenn man das sagt. Sondern es liegt an diesen schwierigen, sagen wir es, soziopsychologisch zu deutenden Prozessen, über die wir vier uns jetzt die letzte Zeit unterhalten haben.
Die Tendenz ist ähnlich geblieben bei den Zahlen. Sie haben sich, soweit ich weiß, leicht geändert. Das nur nachgeschoben. Von 100 Kindern mit Akademikereltern gehen 79 auf die Uni. Von 100 Nicht-Akademikerkindern sind es gerade einmal 27. Haben es denn umgekehrt, Frau Dröscher, was meinen Sie, die Kinder aus wohlhabenden, gebildeten Kreisen so viel leichter?
Ich finde das ganz schwer vergleichbar. Also das so zu sagen, hat es der eine nicht schwerer als der andere. Das ist so ein interessanter Abwehrmechanismus. Ich würde eigentlich ganz gern dabei bleiben, bei der Frage, warum sich Milieus reproduzieren. Ne? Also mir ist bei der Recherche der sogenannte Don Quixote-Effekt begegnet, der sagen soll, es gibt oftmals kämpft man mit unsichtbaren Barrieren im Kopf. Also es gibt einfach eine begrenzte Idee davon, wer man sein kann, was man werden könnte für die Literatur. Das wird auch gegenwärtig ja sehr diskutiert. Wer schreibt überhaupt Bücher? Wer hat Stimme? Wer traut sich zu sprechen? Wer geht in diese, naja, erst einmal womöglich sehr verführerische, aber auch sehr ökonomisch gefährliche? Wer schlägt diesen Weg ein sozusagen und versucht, Autorin zu werden?
Das würde ja so ein bisschen, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, in die Richtung von Herrn Hank gehen. Also die Möglichkeiten sind da, es fehlt das Wissen um diese Möglichkeiten.
Oder das Selbstvertrauen oder die Vorbilder oder die Fantasie oder eine Risikobereitschaft. Ich weiß nicht, das ist ein ganz komplexes Feld. Ich kann das sozusagen aus meinem Bereich heraus tatsächlich schildern, dass es relativ homogen ist, das Feld. Und dadurch fehlen natürlich auch Perspektiven und es fehlen Stimmen und es fehlen Geschichten.
Das Wissen scheint das ja gerade nicht zu sein. Es gibt sehr spannende Untersuchungen aus dem Münchner IFO-Institut. Die haben getestet, die Hypothese, wissen die Leute nicht, was es denn an zusätzlichem Lebenswert bringt, Bildung zu haben. Und dann haben sie sowohl die Akademiker, Eltern und Kinder, wie auch die Nicht-Akademiker, Eltern und Kinder informiert. Sie haben ihnen gesagt, Bildung kostet in Anführungszeichen in Deutschland nichts. Es gibt Stipendien und wenn ihr das dann einigermaßen erfolgreich durchgemacht habt, dann werdet ihr euer Einkommen verdoppeln können, dann werdet ihr andere Freiheiten haben in einer kosmopolitischen Welt. Das haben die in anderer Sprache gesagt, etc. Und was kam raus? Die Akademiker, Eltern und Kinder haben gesagt, na, wenn das so dramatisch ist, dann werden wir umso mehr alles dran setzen, ich sag's jetzt mal frech, auch noch die Döfsten durchs Abitur durchzuziehen, während die Nicht-Akademiker sich zwar auch, aber in viel geringerem Maße davon überzeugen lassen haben, sondern weiter gesagt haben, na ja, wer weiß, was der uns da erzählt. Das finde ich hochinteressant. Wissen ändert offenkundig nicht dieses Gap, über das wir reden, zwischen, was haben Sie gesagt, 79 zu 27.
Mhm. Ja, nee, das ist ganz klar. Die Information darüber hat nicht zur Folge, dass sich selbst als ein bildungsfremder Vater oder eine bildungsfremde Mutter mein Kind richtig einstelle darauf. Da geht es ja los. Die familiäre Herkunft ist deswegen so penetrant andauernd, weil das Wissen, wie man in einer Schule Erfolg hat, nicht übertragen werden kann. Und die Eltern selbst schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie mit der Schule große Schwierigkeiten hatten in der Regel. Das heißt also, dass das hier ein System ist mit bestimmten festen Regeln, mit letztlich ja auch sehr bürgerlichen Umgangsformen. Darauf muss ich mein Kind einstellen. Und wenn ich selbst diese Regeln nicht beherrsche und die in meinem Familienleben nicht existieren und nicht gültig sind, dann ist die Distanz schon mal sehr groß. Und deswegen haben wir immer die Schwierigkeiten bei den Übergängen, also beim Eintritt in den Kindergarten, beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule, beim Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule. Hier wird deutlich, wie flexibel bin ich in der Lage, mich auf die neue Situation einzustellen. Wir können alles das aufnehmen, was wir hier, wir drei Aufsteiger, dann geschafft haben, uns auf die neue Situation durch Flexibilität und Sensibilität und Beobachtung und Überwindung von Scham einzustellen. Wir sind da immer noch die Ausnahme, ganz eindeutig. Die große Mehrheit schafft das genau nicht und sieht jetzt, oh, hier gelten andere Regeln, hier bin ich nicht gefragt. Eigentlich bin ich hier nicht richtig, ich bin hier fremd. Also alles das, was wir positiv vorhin gesagt haben, dass wir es überwunden haben, für die Mehrheit gilt, dass sie es nicht überwinden kann. Und das ist ein unangenehmer Zirkel, der ist abgeschwächt. Nehmen wir internationale Vergleichsstudien, ist Deutschland besser geworden, was den Zusammenhang zwischen familiärer Herkunft und Schulerfolg angeht. Aber wir sind immer noch in der Kategorie von Ländern, wo das richtig auffällt, wie eng das ist und wie stark das ist. Und das bedeutet letztlich, dass die schulische Form des Arbeitens, des Umgehens, der sozialen Regeln, dass die keine Ermutigung, sondern sogar eine Zurückweisung darstellen für die, die nicht automatisch da hineinpassen. Und da sitzt letztlich, kulturell gesehen, mal nicht bildungsmechanisch gesprochen, der Hebel dafür, dass diese Ungleichheit so wenig nur abgebaut werden konnte in den letzten Jahren und mit der Bildungsexpansion auch nicht verschwunden ist, sondern nur auf ein höheres Niveau sich verschoben hat.
Und es spiegelt sich, wenn ich das noch ergänzen darf, es spiegelt sich ja auf der anderen Seite. Wir kennen doch alle die Situation, welche Dramen sich in Bildungsfamilien abspielen, wenn etwa ein Kind wagen sollte, zu beschließen, nicht zu studieren oder noch schlimmer, dazu die Möglichkeiten intellektuell nicht hat. Da wird die gesamte Nachhilfemaschine angeworfen und die Internate abgeklappert, etc. etc. Also was man, ich weiß nicht, Status Panik nennt, oder muss gar nicht Panik sein, aber auf jeden Fall den festen Willen, den Status, und das heißt aber auch den Bildungsstatus zu erhalten, was ja gar nicht böse ist, sondern aus dem Wissen, wozu das führt und was das einem im Leben auch bringt.
Ist da ein Wort noch schnell? Ja. Status Angst ist tatsächlich ein Fachbegriff, der hier verwandt wird. Und Sie sagen völlig zu Recht, das ist ein Albtraum für viele Mittelschichtfamilien, in denen jahrelang Erfolg in der Schule praktiziert worden ist oder jedenfalls vom Ergebnis her erzielt wurde. Wenn das in Gefahr ist und ein sozialer Abstieg droht und dann diese ganzen Prozesse, die wir Aufsteiger erlebt haben, dann in umgekehrten Vorzeichen ablaufen.
Ist das, Frau Dreuscher, möglicherweise auch ein Anzeichen dafür, dass sich die Gesellschaft in Klassen spaltet nach wie vor? Ihr Buch heißt auch Zeig deine Klasse.
Klasse ist ja ein sehr scharfer Begriff, ne? Ein altmodischer Begriff. Man hat sofort Marx im Gepäck. Den wollte ich auch im Gepäck haben. Ich habe ihn auch deshalb verwendet, um zu sagen, es gibt die soziale Ungleichheit in die wir hineingeboren werden und die sich selbst reproduziert, die ist relevant. Ganz gleich, wie viel Energie von Seiten der Politik hineingesteckt wird und der Bildung. Milieus haben die Tendenz, sich zu reproduzieren. Und diese Aufsteigegeschichten, das sind die Ausnahmen. Das ist nicht die Regel. Und was ist mit der Regel? Das war mir wichtig, das zu betonen. Klasse klingt immer so, als wollte man die Durchlässigkeit leugnen, die Möglichkeit der Durchlässigkeit. Das würde ich ja nicht tun. Ich würde nur sozusagen über das Verhältnis von Ausnahme und Regel anders nachdenken wollen.
Ja, sehr zustimmend. Also ich würde auch sagen, man sollte die Scham vor der Benutzung des Klassenbegriffs, die man verstehen kann, aber die sollte man ablegen. Natürlich leben wir in einer Klassengesellschaft, aber so wie wir es jetzt hier untereinander besprochen haben, Klassengesellschaft, die sich reproduziert vor allem durch die Familie. Das ist sozusagen der Kern der Klassengesellschaft. Da steckt die DNA, aber da steckt eben jetzt nicht nur das Biologische, sondern das gesamte Soziale, das Milieu, der Dialekt. Da könnten wir wieder da anfangen, wo wir angefangen haben. Es gibt ein ganz schönes, nicht unumstrittenes Buch eines britischen Historikers, Gregory Clark.
Ich sehe schon, Herr Hank, Sie sind heute für die Buchtipps zuständig.
Oh, ja. Ja, ich höre auf, das ist der Letzte. Aber der hat, super spannend, der hat über 7 Jahrhunderte über Namen geforscht. Also einfach Namen, die sich in den Immatrikulationslisten in Cambridge und Oxford befinden. Und einfach gesehen, dass die Verteilung bestimmter Familien seit der Renaissance nicht nachgelassen hat. Also es müsste nach allen anderen statistischen Normalverteilungen ganz anders aussehen. Und das heißt einfach, dass sich Familien, und jetzt würde ich jetzt wieder sagen, ist gleich Klasse, über lange Zeit in einer Weise stabil erhalten, wie es die statistische Regressionsanalyse eigentlich verbieten würde. Das finde ich ein ganz witziges, auch schön zu lesendes Buch, das einem zeigt, die Klassengesellschaft, ob wir es wollen oder nicht. Er hat es sogar in China untersucht, im maoistischen China. Auch da haben sich Oberschichtklassen reproduziert in einer Weise, wie es dort die Ideologie zuletzt hätte zulassen dürfen.
Das möchte ich zum Schluss noch mit einer Anekdote aus meiner Ausbildung abrunden. Als ich dann mit meinem Studium, also diesem fremdartigen Soziologiestudium fertig war, war die Prüfung. Und im Fach Sozialpsychologie stellte mir der Professor, ob er es nun ahnte oder nicht, woher ich kam, die Frage, es gibt doch die Redewendung, es braucht 2 Generationen, um einen Frack zu tragen. Könnten Sie die bitte einmal sozialpsychologisch mit Hilfe von Theorien erklären? Und das konnte ich natürlich perfekt. Also ich wusste genau, was der meint, mit dem Frack zu tragen. Das haben wir vorhin alles diskutiert. So tragen, dass keiner merkt, dass das ein Frack ist, sondern dass das wie ein Körperteil sitzt und man genau weiß, wie man sich dreht und wendet. Das hat sich mir sehr eingeprägt, als so fast als Bild. So, jetzt hast du es geschafft. Jetzt weißt du über deine Situation Bescheid. Du kannst darüber reflektieren und du weißt, dass du aus einer anderen sozialen Klasse kommst, aber das spielt für dich keine so große Rolle mehr.
Das war dann wie ein Aha-Moment, der gezeigt hat, dass Sie ja angekommen sind, ein Selbstverständnis entwickelt hat. Frau Dröscher, Sie sagen auch, Sie haben diese Scham, von der Sie schreiben, überwunden. Was hat Ihnen geholfen, die abzulegen?
Sie auszusprechen, das ist ganz simpel. Ich glaube, das Aussprechen oder überhaupt eine Sprache finden für soziale Unterschiede, das fand ich sehr, sehr befreiend. Also ich habe mir ausdrücklich die soziologische Brille aufgesetzt, ne? Also die ich mir so zusammengebastelt habe. Ich bin ja keine Soziologin, aber auch da dachte ich so, okay, es mag ein amateurhafter Umgang sein mit Theorie an manchen Stellen, weil ich habe es eben nicht 10 Jahre studiert oder 10 Jahre gelehrt. Das ist natürlich ein Unterschied, ne? Aber ich mag diese Idee, sich einzuschleichen in Diskurse. Das mag ich sehr, also auch mit aller Imperfektion, aber auch mit aller Frische, die dann so einen Blick mitbringt. Und den Frack, den ich persönlich noch nie getragen habe, vielleicht mal tragen werde, den auch ja fehlerhaft zu tragen, das mag die höchste Form der Souveränität sein. Und spielerisch damit umzugehen und die eigenen Werte und Überzeugungen, die auch mit dem Herkunftsmilieu zu tun haben, sie sind nicht unabhängig davon, auch sie haben mit der sozialen Grammatik zu tun, die man gelernt hat, die zu vertreten. Mich dazu selbst zu ermutigen, dazu war mein Buch ein Sprungbrett.
Herr Hank, jetzt habe ich auch immer schon die Ohren gespitzt. Ganz unterstellen kann ich es Ihnen nicht, aber ich meine gehört zu haben, dass das Schwäbische, Sie mal gesagt haben, das Schwäbische der Kindheit kämpft sich langsam wieder zurück.
Ja, ich entdecke es an mir selbst, mehr noch an anderen, die mir das widerspiegeln, die sagen, du schwäbelst wieder. Das klingt dann ja schon so wieder, dass man, um Gottes Willen, du bist der Klassenlehrerin, da wieder jetzt doch nicht gefolgt an der Stelle. Aber es scheint im Prozess des Älterwerdens wieder eine Weichheit der Sprache zu geben, die dann auch wieder den Dialekt selbst in Radiodiskussionen durchkommen lässt und nicht nur beim Heimkommen in die Familie.
Vom Makel des Milieus, wie die soziale Herkunft unser Leben prägt. Darüber diskutierten wir in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei dem Berliner Bildungsforscher Professor Klaus Hurrellmann von der Hertie School of Governance, bei Rainer Hank, Publizist und Kolumnist in Frankfurt und bei der Berliner Autorin Daniela Dröscher. Ihr Buch »Zeige deine Klasse« ist im Verlag Hoffmann und Campe erschienen und kostet 20 Euro. Am Mikrofon war Lukas Meyer-Blankenburg.